Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Und herzlich willkommen zurück auf dem blauen Sofa, jetzt mit einem Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und einem Hamburger Kultursenator. Herzlich willkommen, Carsten Broster.
Hallo.
Herr Broster, Sie sind einer der führenden, profiliertesten Medien- und Kulturpolitiker der SPD. Sie sind Buchautor, gleich mit zwei aktuellen Büchern hier bei uns am Start. Eines der beiden Bücher hat den wunderbaren Titel »Die Kunst der Demokratie«. Ein sehr doppeldeutiger Titel. Dass auch Demokratie eine Kunstform sein kann, ist mir neu. Was meinen Sie damit?
Ja, es geht, glaube ich, schon tatsächlich darum, dass wir uns auch darum kümmern müssen, dass Demokratie nicht etwas ist, was einfach existiert und wir als gegeben in unseren Gesellschaften einnehmen müssen, sondern tatsächlich ist es auch eine gesellschaftliche Entscheidung und verbunden durchaus auch mit ästhetischen, aber vor allen Dingen mit inhaltlichen, sozialen und gesellschaftlichen Vorfestlegungen, wie wir demokratisch miteinander leben wollen. Und einfach nur zu glauben, das ergibt sich aus sich selbst, ohne dass man darüber nachdenkt, ist, glaube ich, der gröbste Fehler, den wir machen können. Ich glaube, wir haben in den letzten paar Jahrzehnten zu häufig geglaubt, dass wir gewisse historische Kämpfe jetzt erfolgreich beendet hätten. Das Gerede vom Ende der Geschichte und dergleichen mehr. Und es stimmt nicht, sondern Demokratie funktioniert nur, und das sehen wir an vielen Orten in der Welt momentan, wenn wir uns tagtäglich neu darum bemühen, auch kunstvoll die Inhalte von Demokratie in Gesellschaften zu leben.
Nichts ist für immer sicher, hat Willy Brandt einmal gesagt. Das muss man täglich eigentlich neu erkämpfen. Die Kunst der Demokratie beschäftigt sich ja auch mit der Kunst in der Demokratie, also die Rolle der Kunst, die Rolle der Kultur in der Demokratie. Sie haben eine, ich würde mal sagen, die Hauptthese Ihres Buches, in der Sie sagen, neben Journalismus und neben Wissenschaft ist Kultur ja so etwas wie der Königsweg, da zitieren Sie, glaube ich, Philipp Ruch, der Königsweg, um die Welt zu verändern. Großes, hehres Ziel. Was meinen Sie damit? Wo kann Kultur unsere Gesellschaft und die Welt verändern?
Naja, also erstmal ist Kultur, wenn man es ganz breit fasst, ja alles das, was nicht Natur ist. Also wenn ich jetzt wirklich ganz groß anfange, ist die Gesamtheit aller Lebensformen von Menschen, die zusammenleben. Also alles das, wofür wir uns entscheiden. Und natürlich hat insofern auch unser demokratisches Zusammenleben in Offenheit, in Vielfalt, in Freiheit kulturelle Voraussetzungen, um die wir uns kümmern müssen. Also die Art und Weise, wie wir vereinbaren, miteinander zu leben, wie wir mit Verschiedenartigkeit umgehen, ist schon relevant dafür, ob dann hinterher auch die Institutionen funktionieren oder nicht. Und wir erleben an vielen Situationen momentan in unseren Gesellschaften, dass wir bei diesen fundamentalen Fragen der politischen Kultur und der sozialen Kultur eines Landes wieder angekommen sind. Und da ist tatsächlich Kultur wahrscheinlich neben Wissenschaft und Medien einer der drei Erfahrungs- und Diskursräume in Gesellschaft, in denen wir miteinander verproben können, wie wir aus der Unterschiedlichkeit zu so etwas wie gemeinsamen Vorstellungen kommen können. Da ist tatsächlich Philipp Ruch, der das mal sehr prononciert beschrieben hat. Da bin ich schon sehr dabei. Aber natürlich müssen wir auf der anderen Seite dann die Kunst, also häufig sprechen wir in der Politik immer Kunst und Kultur so in einem weg, aber die Kunst ist ja im Prinzip die ästhetische, expressive Zuspitzung und sozusagen Positionierung innerhalb dieses kulturellen Feldes, dass wir die davon freihalten, in den Dienst genommen zu werden von der falschen Seite. Weil es immer so ein, also denn ich hasse das Gerede von der Kultur als dem Kitt der Gesellschaft. Ich kann es nicht hören. Mir sträuben sich alle Nackenhaare, wenn ich das mitkriege. Sie ist kein Kitt, sie darf zerreißen. Aber sie macht uns aufmerksam auf die Dinge, die wir als Gesellschaft zu bearbeiten haben. Und wenn wir ihr die Freiräume lassen, dann können wir als Gesellschaft davon profitieren, dass Kunst uns anzeigt, was wir sozial und politisch und ökonomisch zu bearbeiten haben.
Lassen Sie uns das konkret machen. Können Sie ein Beispiel geben? Also wo greift Kultur so in eine gesellschaftliche Debatte ein, dass die Gesellschaft davon einen, ja, dann doch einen Nutzen hat?
Also ich nehme ein Beispiel, das ich im Buch auch zitiere, was aus Hamburg stammt. Da hat ein Künstler im Rahmen eines Nachbarschaftskulturprojektes in Hamburg auf der Veddel, einem der ärmsten Stadtteile in der Stadt, eine Hauswand mit Blattgold vergoldet. Und das brachte mit 80.000 Euro gefördert tatsächlich aus dem dafür zuständigen Fonds bei uns in der Kulturbehörde über die Kunstkommission vergeben. Und die Diskussion danach galoppierte. Also der Bund der Steuerzahler schrie, das ist Verschwendung. Dann die Lokalpolitiker, die sagten, da könnte man doch eine Kraft in der Kita für finanzieren. Und tatsächlich hat aber dadurch, dass der Künstler das gemacht hat, zum einen die Stadt wahrscheinlich so sehr wie seit Jahren nicht mehr über die soziale Situation der Veddel diskutiert, ohne dass das jetzt programmatisch da dran stand, ohne dass das eine inhaltlich diskursive Überschrift hatte. Und zum anderen fand ich eine sehr schöne Beobachtung des Künstlers, dass er sagt, es hat am Ende auch eine sozial transformative Wirkung im Alltag der Einzelnen. Denn wenn man durch so ein Viertel geht und man kommt an so einer goldschimmernden Wand vorbei, man guckt hoch, man richtet sich auf. Und das macht ja was mit jemandem, wenn man sich aufrichtet und nach oben guckt in einem Stadtteil, der sonst an einigen Stellen eher bedrückend wirken kann. Und das war wirklich eine sehr, sehr lebendige Form der Debatte, die auch in Teilen immer noch anhält. Irgendwann arrangiert man sich dann damit, dann ist das bei Google Maps auf einmal eine Sehenswürdigkeit, zu der man hinfahren muss. Aber bis man da hinkommt, gibt es eine ganze Menge an wirklich verändernden Debatten in einer Stadt, ohne dass der Künstler es am Anfang draufgeschrieben hat.
Jetzt hat Kultur ja das Privileg, dass sie keine Antwort geben muss. Künstler dürfen Fragen stellen, Künstler dürfen provozieren, sollen das vielleicht auch. Aber sie müssen nicht eine Antwort auf politische Probleme liefern, dazu sind Sie da.
Da ist der Kultursenator immer neidisch, das ist so.
Ja, ja, aber das muss es ja auch geben. Jetzt habe ich aber trotzdem den Eindruck, dass diese Kraft, die Künstler haben oder die Kultur hat, dass die abgenommen hat. Dass wir also heute in der Provokation, in dem Aufmerksam machen auf Missstände, dass das nicht mehr so heute so gehört wird. Wenn ich mir große politische Fragen, angefangen 2015 mit der Asyldebatte, wir haben einen großen Klimadiskurs in unserer Gesellschaft, wir haben seit geraumer Zeit hier mit einer Pandemie zu kämpfen, all das sind ja auch gesellschaftliche Fragen, das sind ja nicht nur jetzt, was Corona angeht, epidemiologische Fragen. Die Stimme der Kultur ist da relativ leise.
Also sie könnte lauter sein, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich glaube, die Beschreibung hat was an der Realität, aber das hat auch was damit zu tun, vertrauen wir als Gesellschaft der Kunst an der Stelle, an der sie ihre eigene Kraft entfaltet. Also tatsächlich haben wir ja so eine fast paradoxe Situation, dass man der Politik mittlerweile regelmäßig vorwirft, Theater zu spielen, während man dem Theater regelmäßig vorwirft, von der Bühne zu politisieren. Also wir haben fast so einen Rollenwechsel und jeder vertraut eigentlich seinem eigenen Arsenal an Möglichkeiten innerhalb der gesellschaftlichen Debatte nicht mehr. Und ich glaube, als Gesellschaft und auch als Kunst muss man viel, viel stärker der eigenen ästhetischen Zuspitzung vertrauen und eben nicht dem dann sozusagen diskursiven Einkleiden, sondern tatsächlich dem sozusagen der künstlerischen sozusagen Positionierung dort an der Stelle stärker vertrauen. Und dann als Gesellschaft müssen wir die Bereitschaft haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und das verrutscht uns manchmal, weil Künstler das nicht machen, sondern manchmal auch stärker einfach sich unmittelbar outspoken in eine Debatte hineinbegeben. Nehmen wir sie dann anders wahr und entwerten unter Umständen ihre Interventionen etwas. Ich glaube, wenn uns das passiert, tun wir uns als Gesellschaft damit keinen Gefallen, weil wir die Diskursräume verengen und wir uns um Positionierung auch sagen verarmen lassen.
Ist es denn nicht so, dass Kunst dann eben auch von einer demokratischen Gesellschaft von der Politik sozusagen auch mit in Haftung genommen wird und sagt, ihr habt eine Bedeutung, ihr habt eine Funktion? Und ist das vielleicht nichts anderes als sozusagen das Spiegelbild, was wir jetzt oft von den Populisten hören, die sagen, wir brauchen eine deutsche Kultur. Kultur hat sozusagen soll sich um die nationalen Traditionen kümmern. Das ist die Aufgabe der Kultur. Also von sozusagen beiden, ich sage jetzt mal grundsätzlichen, gegensätzlichen politischen Richtungen wird Kultur, werden Künstler in Anspruch genommen, dass sie ihnen zu dienen haben, was ja eigentlich nicht funktionieren kann.
Ja, das ist, also im Prinzip habe ich von beiden Seiten, das war das, was ich eben mit dem Kitt der Gesellschaft angesprochen habe, dass die Erkenntnis, dass eines unserer Grundprobleme momentan ist, dass wir mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit in Gesellschaft umgehen müssen, weil die Vielfalt auch gestiegen ist und vor allen Dingen wir auch als Gesellschaft richtigerweise im Zuge der weiteren Demokratisierung auch mehr Teilhabe ermöglichen und damit natürlich auch die Vielfalt der geäußerten Positionen vergrößern, sind sich alle schon einig, das wird jetzt anstrengender und schwieriger, weil man nicht mehr Positionen von vornherein aus dem politischen Diskurs herausklammert. Und dann sind die einen, die die Kunst von rechts, wenn man so will, in den Dienst nehmen und sagen, oder Kultur dann eher, wir brauchen sowas wie Leitkultur, Nationalkultur und was für komische Begriffe dann da immer alle kommen. Also eine traditionalistisch begründete Vorfestlegung, was die normativ zu bevorzugende Kultur ist. Und dann gibt es von der anderen Seite diejenigen, die genauso sagen, Kultur muss dabei helfen, aus der Vielfalt Einheit zu formen. Das muss sie nicht. Aber wenn wir die Freiheit der Kultur als Gesellschaft ernst nehmen, dann ermöglichen wir uns als Gesellschaft, diese Vielfalt sichtbar zu machen und zu bearbeiten. Und diese Dialektik auszuhalten, ohne der Kultur vorzuschreiben, dass sie etwas muss, das ist das, was auch die Wohlmeinendsten im kulturpolitischen Diskurs manchmal nicht hinbekommen. Und dann hat man natürlich noch das Problem, dass dann, da wir ja immer über prekäre Budgets reden, der ein oder andere Kulturpolitiker auch mal sagt, okay, eine soziale Einkleidung und eine sozialpolitische Einkleidung meines Kulturprojekts, nach dem Muster, damit helfe ich Kindern in armen Stadtteilen, wenn ich das mache und kriege aber Geld für mein Theater, ist dann natürlich auch ein Begründungszusammenhang, den man aus der Not heraus aufmacht, der aber natürlich auch das entwertet, was eigentlich da ist. Man kann das vielleicht deutlich machen, wenn man zugespitzt den Gasteig und die Elbphilharmonie vergleicht. Ja. dafür, dass der Gasteig damals möglich war, musste ich eine Bücherhalle, also eine Bücherei, ein soziokulturelles Zentrum und viele Sachen noch hineinaddieren, damit ich sage, damit ist es für eine Stadtgesellschaft insgesamt möglich. Die Elbphilharmonie fokussiert radikal auf den Raum des Konzertsaals. Und die Aufgabe muss sein, den so zu öffnen, dass er für die gesamte Gesellschaft betreten wird und nicht nur für die Chosen Few und der Rest drumherum die anderen Angebote bekommt.
Widerspricht ja auch der Grundannahme, Kunst ist frei per se, wenn sie sozusagen
genau.
So nicht.
Aber natürlich muss Kunst, und da ist sie dann herausgefordert, und da kommen dann auch so Aspekte wie das Bündnis der Vielen und andere auf den Plan. In dem Moment, in dem im politischen Raum die Freiheit der Kunst in Frage gestellt wird, ist es natürlich schon aus dem Selbsterhaltungstrieb von Künstlerinnen und Künstlern heraus plausibel und vernünftig zu sagen, hier erhebe ich meine Stimme, um meine eigene Freiheit zu verteidigen, damit mir die Räume nicht eng gestellt werden.
Jetzt ist Kultur und Kunst ja oft auch noch in einer ganz anderen Dichotomie gefangen. Also wir haben kurz gesprochen über sozusagen die Traditionalisten von ganz rechts, die Kultur eine bestimmte gesellschaftliche, politische Aufgabe zuschreiben wollen. Jetzt gibt es aber auch eine Form von Selbstbeschränkung auf der Kunst- oder auf der Kulturseite, also Stichwort Cancel Culture. Bestimmte Dinge dürfen wir nicht sagen. Bestimmte Dinge dürfen wir künstlerisch nicht ausdrücken. Wir sind uns alle einig, wer heute Othello spielt, sollte sich nicht unbedingt schwarz anmalen im Gesicht. Ja?
Klug, ja.
Da sind wir klar. Jetzt gibt es aber auch sozusagen Positionen, wo man sagt, ja, darf ich als Buchautor zum Beispiel, darf ich das Schicksal eines, ich bin weißer Amerikaner, darf ich das Schicksal einer mexikanischen Einwandererfamilie als fiktional aufarbeiten? Da gab es in Amerika eine große Debatte darüber. Also in meiner Wahrnehmung hat ja Kunst und Kultur ja was mit Einfühlung zu tun. Erstens, zweitens mit der absoluten Freiheit eines Künstlers, das auszudrücken, was er auszudrücken vermag oder was er auszudrücken möchte. Aber diese Verbote von vornherein zu sagen, bestimmte Sachen dürft ihr nicht, dürfen wir als Künstler nicht, darfst du nicht, ist gesellschaftlich nicht anerkannt, finde ich sehr, sehr schwierig. Wie sehen Sie das aus kulturpolitischer Sicht?
Ehrlicherweise ähnlich wie Sie, und ich glaube, eines der Bücher, das wahrscheinlich am meisten, oder sagen die popkulturellen, kulturellen Erzeugnisse, die am meisten, um bei dem Beispiel mexikanische Einwanderer zu bleiben, der Einfühlung der ostamerikanischen Öffentlichkeit dabei geholfen haben, war sicherlich T.C. Boyle, America auf der einen Seite, und wahrscheinlich auch das Album von Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, das aus dem Grenzgebiet heraus diese Geschichten erzählt hat. Beides Mal jetzt nicht, sagen mexikanische Einwanderer, die ihre eigene Geschichte erzählt haben. Das Einfühlen muss möglich sein. Ich finde die Hinweise aus diesen Diskursen unglaublich richtig. Sie verweisen aber auf was anderes. Sie verweisen darauf, dass wir Teilhabeoptionen für bestimmte Gruppierungen in unserer vielfältigen Gesellschaft im kulturellen Bereich noch nicht ausreichend realisieren. Also wenn ich in die durchschnittliche Kuratorenschaft oder Dramaturgenschaft einer deutschen Kultureinrichtung gucke, dann bildet die nicht die Vielfalt von Gesellschaft ab. Und dann finden sich insofern auch die Positionierungen nicht wieder. Eigentlich geht es nicht darum, wer etwas nicht sagen darf, als vielmehr um die Aufgabe, wie wir sicherstellen, dass die Ressourcen zur Inanspruchnahme künstlerischer Freiheit so verteilt sind, dass alle sie wahrnehmen können. Und da müssen wir hin. Das ist die eine Verkürzung, die wir in dem Diskurs haben. Und die zweite Verkürzung ist, das ist dann im Bereich der Cancel Culture, die ja noch mal ein bisschen anders gelagert ist, dass wir viel zu häufig darüber reden, wer das Recht hat, etwas zu sagen. Und viel zu wenig darüber, ob das richtig ist, was gesagt wird. Also wir steigen gar nicht in die inhaltliche Debatte ein, weil wir formal bei der Sprechberechtigung schon scheitern. Obwohl die Diskussion darüber, was da inhaltlich gesagt wird, uns gesellschaftlich durchaus weiterbringen würde. Und ich kann sehr, sehr falsch finden, was manche Leute auf den Bühnen sagen. Dann wäre aber, finde ich, unser Job nicht zu sagen, du darfst nicht mehr auf die Bühne, sondern ihnen laut von der Bühne zu widersprechen, um in das gesellschaftliche Gespräch darüber zu kommen und vielleicht ja sogar ein Eingeständnis einer Veränderung von Positionen zu ermöglichen.
Herr Poster, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank.